möchten Sie herzlich begrüßen zu unserer Bibelstunde und begrüßen Sie mit dem Wochenspruch für diese Woche aus 2. Korinther 5, Vers 10. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und worauf es ankommt, beziehungsweise was da auch zur Sprache kommt, ein bisschen davon hören wir auch heute.
Gerade hat mich jemand hinter mir angesprochen und voller Triumph dieselbe Bibel gezeigt, etwas kleiner. Und das finde ich eigentlich ein guter Tipp. Wenn Sie Ihre Bibeln mitbringen, können Sie sich auch austauschen. Was hast du denn für eine Übersetzung und was hast du für ein Einband und wie oft liest du da drin und so weiter. Das ist doch wirklich prima. Ja, meine Lieben, heute steht im weltlichen Kalender Volkstrauertag. Und er ist ein staatlicher Gedenktag in Deutschland, der seit 1952 jährlich vor zwei Sonntage vor dem ersten Advent begangen wird und wo die höchsten Staatsorgane ihn auch ausrichten. Der Tag soll an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen erinnern. Und da gibt es bis zum heutigen Tag viel zu viele Menschen, die elendiglich in Krieg, Terror, Hunger und Krankheit umgekommen sind. Grund genug, über Gewaltexzesse in Vergangenheit und Gegenwart tief traurig zu sein. Sie schreien zum Himmel. Es belastet uns, dass 65 Millionen Menschen auf der Flucht sind, drei Viertel Deutschland. Vertrieben, vergewaltigt, heimatlos, staatenlos, darunter viele Kinder. Es bedrückt uns, dass viele Menschen im Mittelmeer ertrinken, dass andere in Lagern leben, die mehr einem Konzentrationslager ähneln als einer menschenwürdigen Unterkunft. Wir sind bestürzt über die vielen, die aus ihren verdorrten Ländern fliehen müssen, weil sie sonst verhungern. Andere fliehen vor der Überflutung ihrer Heimat. Die grenzenlose Not schreit zum Himmel. Gleichzeitig offenbaren uns nicht nur die Panama- und Paradise Papers einen ethischen und moralischen Niedergang der Eliten. Wir sind ratlos wegen der unheimlichen Fliehkräfte in unserer Gesellschaft, die zu Isolation, Egoismus und unbarmherzigem Umgang untereinander führen. Auch das schreit zum Himmel. Und wir spüren instinktiv, diese von Menschen verursachten Probleme können Menschen gar nicht mehr lösen. Deshalb sehnen wir uns danach, dass dem Unrecht, das geschieht, widersprochen wird. Wir hoffen darauf, dass menschliche Unbarmherzigkeit nicht in Ewigkeit Recht behält. Schauen wir nun mit diesen sehnsüchtigen und schweren Gedanken in den kirchlichen Kalender, dann ist unser heutiger Sonntag der vorletzte Sonntag im Kirchenjahr. Unser Blick wird durch die dafür vorgesehenen Predigttexte und Schriftlesungen in die Ewigkeit gelenkt. Die Perspektive unseres Lebens wird ausgezogen bis zum Ende der Welt, bis zu dem Tag, an dem alles offenbar wird. Ob uns das nun gefällt oder nicht. Auf das letzte Gericht haben wir uns alle einzustellen. Mit dem Text in Matthäus 25, 31 bis 46, der Rede vom sogenannten Weltgericht, schließt Jesus seine dreijährige Unterweisung seiner Jünger ab. Es ist die letzte große Rede, die er hält, bevor er für die Schuld der Welt sich kreuzigen lässt. So hat dieser bedeutsame Text über seine Wiederkunft die Qualität und das Gewicht eines Vermächtnisses. Bevor wir den Text näher anschauen, will ich noch einen Bogen über ihn spannen, ihn in einen Gesamtzusammenhang einordnen. Jesus hat sein Wirken in Israel mit der überwältigenden Bergpredigt begonnen und er eröffnete sie mit den Seligpreisungen. Eine davon heißt: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das sprechen wir mal zusammen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das Motiv der Barmherzigkeit wird uns in dieser Stunde begleiten. Nach der Bergpredigt lehrt Jesus in den Synagogen und auf den Plätzen. Er heilt und segnet und liebt die Menschen, denen er begegnet. Er ermutigt sie, das Heil anzunehmen, das er ihnen bringt. Er hilft ihnen, Schuld und Sünde beim Namen zu nennen und um Vergebung zu bitten. Gut 3 Jahre später verlässt Jesus eines Tages Jerusalem. Er schaut noch einmal zurück auf den Tempel, der wunderbar in der Abendsonne leuchtet, ein grandioses Bauwerk. Da ergreift ihn eine tiefe Erschütterung. Er weint und klagt über die Bewohner und die Umgebung Jerusalems, die er vergeblich zur Umkehr gerufen hatte. Er sieht prophetisch Stadt und Tempel in Trümmern liegen, denn Gott wird Jerusalem und das ganze Volk heimsuchen mit seinem Zorn und Gericht. Als sie am Hang des Ölbergs angekommen sind, fragen ihn seine Jünger: Sag uns, wann wird das geschehen? Und welches wird das Zeichen deines Kommens und des Endes der Welt sein? Jesus wird durch diese Frage zu seiner letzten großen Rede vor seinem Tod inspiriert. 2 Kapitel lang. So schließt sich der Kreis von der Bergpredigt in Galiläa bis zu der Predigt auf dem Ölberg in Judäa. Dort spricht er am Ende seines Lebens auch über Barmherzigkeit und über sein erneutes Kommen in diese Welt als Herr der Herrlichkeit. Am Anfang stand ein unbekannter Zimmermann. Und wer steht jetzt auf dem Ölberg? Betrachten wir die Situation einmal ganz menschlich und nüchtern, dann steht da ein Mann, dessen Lehre nicht angenommen wurde. Die Einflussreichen lehnen ihn fanatisch ab und sind entschlossen, ihn aus dem Weg zu räumen. Die Besatzer, die Römer und ihre Handlanger verstehen gar nicht genau, um was es geht und werden den Dingen halt ihren Lauf lassen, wenn die Juden nur Ruhe geben. Das Volk fand ihn erst sympathisch, aufregend, sensationell. Er heilte ihre Kranken, sagte den Oberen auch mal die Meinung, war furchtlos, gelassen, gütig. Ihm jubelten sie zu. Er war so vielversprechend. Doch als Jesus Entscheidungen von ihnen fordert, als es ernst wurde, ihn als Gottes Sohn anzunehmen, da kehrten sie ihm den Rücken zu. Und seine Freunde, sie waren machtlos und voller Furcht. Sie konnten die Schlinge, die sich um den Hals von Jesus immer mehr zuzog, nicht lockern, geschweige denn entfernen. Und was nun dieser Mann, der vor ihnen steht, gesagt hat, das hören wir jetzt als Predigttext.
Wenn aber der Menschensohn kommen wird, in seiner Herrlichkeit, und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.
Dann wird er auch denen zur Linken sagen: Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich nicht getränkt. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt. Nackt, ihr habt mich nicht bekleidet, krank und gefangen. Und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihm antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten: Wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es nicht getan habt, einem dieser Geringsten, habt ihr es mir auch nicht getan. Und sie werden in die ewige Pein gehen, die Gerechten aber in das ewige Leben.
Welch ein Text, welch ein gewaltiges Wort, das Jesus da noch an seine Jünger richtet. Danach wird er keine solche Rede mehr halten. Dieser Text gab und gibt Anlass zu vielen Fragen, auch zu verschiedenen Deutungen. Vor allen Dingen wurde in ihm eine unzumutbare Zumutung gesehen wegen seiner Radikalität. Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain hat einmal geschrieben: Die meisten Menschen haben Schwierigkeiten, mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe. Und so wollen wir es heute auch halten. Wir wollen über die Dinge sprechen, die wir verstehen. Wir wollen uns demütig unter diesen Text stellen und das zu Herzen nehmen, was wir verstehen. In unserem Text heute redet Jesus nicht von Bekehrung und Rechtfertigung, auch nicht von der ersten Auferstehung der Gläubigen, sondern von der Macht der Barmherzigkeit und der Folge von Unbarmherzigkeit. Darauf wollen wir hören, wir beten. Herr Jesus Christus, du stehst jetzt auch vor uns und sprichst mit uns über das Ende der Welt. Es geht um Barmherzigkeit und um Unbarmherzigkeit. Menschliche Worte können uns nicht erreichen, wenn nicht dein Heiliger Geist den Weg zu unseren Herzen findet. Darum bitten wir, erbarme dich über uns und lass dein Wort lebendig in uns werden, dass es aufgehen und Frucht bringen kann, dir zur Ehre und unseren Nächsten zum Segen. Amen. Wir wissen viel über den, der da war. Bald feiern wir wieder Weihnachten und erzählen uns die Geschichten, wie es war. Wir wissen manches über den, der da ist, in unserem persönlichen Leben, im Leben von Mitchristen. Aber was wissen wir über den, der da kommt? Es ist schon wichtig, dass wir es uns immer wieder vor Augen halten. Christus kommt wieder. Dieser Mann, der so vollkommen gescheitert schien, sagt: Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sich auf seinen Thron der Herrlichkeit setzen. Können wir uns das vorstellen? Kann es sich hier irgendjemand vorstellen? Keine Handzeichen. Nein, das können wir uns nicht vorstellen. Im Grunde können wir uns überhaupt wenig vorstellen. Ich war kürzlich vor einem großen Holzbackofen gestanden. Da habe ich zum ersten Mal in natura gesehen. Und die Frau, die ihn bediente, und da, das habe ich von Ferne gesehen, hat da kräftig geschürt, die sagte, ich könne ruhig meine Hand auf den Ofen legen. Das würde mir nichts machen. Und das habe ich mich dann getraut und tatsächlich war kalt. Sie sagte, da darf nicht mal eine Schneeflocke schmelzen. Und so war's. Aber dann sagte sie, innen drin sind jetzt aber 500 Grad. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Ich musste ihr das glauben. Und so glaube ich auch den Worten Jesu. Ich glaube, dass Jesus wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann. Wir können uns dieses Herrlichkeitslicht, das da aufflammen wird und in jede dunkle Ecke dieser Welt leuchten wird, nicht vorstellen. Und dann kommen noch alle heiligen Engel mit ihm, begleiten ihn. Kürzlich war der König von Saudi-Arabien beim Herrn Putin in Moskau zu Besuch. Und es war eine Sensation, dass er eine 1000-köpfige Begleitung dabei hatte. Königlich eben. Aber was ist so eine Entourage gegenüber der himmlischen Begleitung, die den Sohn Gottes bei seiner Wiederkunft umgeben wird? Das Erscheinen des Menschensohns wird eine große Erschütterung auslösen. Alle Völker auf Erden werden wehklagen und den Menschensohn in den Wolken des Himmels kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit, heißt es in Matthäus 24, Vers 30. Das ist dann nicht ein Staatsbesuch unter vielen. Himmel trifft Erde, Gottes Sohn trifft Menschenkind. Dieses Ereignis wird alles aus den Angeln heben, was uns bisher so sicher schien. Nicht der Schmerzensmann wird vor uns stehen. Nicht das Haupt voll Blut und Wunden wird sich zu uns wenden, sondern wir werden den unbestechlichen Richter der Welt im Strahlenglanz seiner Herrlichkeit sehen. Und dann werden vor dem Thron seiner Herrlichkeit alle Nationen, alle Völker, alle Menschen versammelt, die diese Erde bevölkert haben. Auch das können wir uns nicht vorstellen. Uns überfordert ja schon ein Weltwirtschaftsgipfel. Als wir hierher fuhren, war mal so ein Riesental, da sagte Schwester Elisabeth, und jetzt ist das alles voller Menschen. Ja, das wäre ja nur ein bisschen Mensch. Wir können es uns nicht vorstellen. Aber der Prophet Jesaja beschreibt einmal das Völkermeer aus göttlicher Perspektive so: Siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Tropfen am Eimer. Haben Sie ihn gesehen? Ein Tropfen. Und wie ein Sandkorn auf der Waage. Siehe, die Inseln sind wie ein Stäublein. Ich weiß nicht, ob wir dann alle digitalisiert sind oder wie Gott das macht. Ich weiß nur, für Gott ist diese gewaltige und größte Völkerversammlung aller Zeiten kein Problem. Und jetzt wird der Menschensohn aktiv, aber in aller Ruhe. Er trennt die Menschen vor seinem Thron in zwei Gruppen. Wie ein Hirte seine Herde trennen kann, so einfach vollzieht er diese Trennung. Es gibt demnach Merkmale, nach denen die Menschen getrennt werden. Schon in Kapitel 13, Vers 49 sagte Jesus: So wird es auch am Ende der Welt gehen. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten trennen. Die Engel sind also nicht auf irgendeiner Wolke und schlagen die Leier. Die haben Arbeit. Sie trennen die Menschen. Und als es dann Jesus wirklich tut, ist es gar keine Schwierigkeit, die Gruppen auseinander zu bekommen. Eine Gruppe steht rechts von seinem Thron, die anderen links. Und wenn Sie den Text nochmal nachlesen, da gibt es kein Aufbegehren, kein Protest, kein Widerspruch gegen die Entscheidung des Christus. Niemand legt Berufung ein und sagt, aber ich gehöre auf die andere Seite. Eine atemlose, heilige Stille liegt über dem Geschehen. Keine Grabesstille stelle ich mir davor, sondern gespannte Erwartung. Wo komme ich hin? Der Lärm der Weltgeschichte ist verstummt, denn jetzt spricht der Christus das letzte Wort über uns. Kommt her, sagt er erst. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Das sagt er zu denen auf der rechten Seite. Ihr aus allen Völkern, aus allen Zeiten, aus allen Schichten, die mein Vater gesegnet hat, kommt und erbt das Reich, das euch von Grundlegung der Welt an, das für euch bestimmt ist. Das Reich Gottes, das bis dahin so verborgen war, das als Hirngespinst und Ammenmärchen verspottet wurde, dieses Reich, für das viele ihr Leben gegeben haben und heute noch geben, dieses Reich ist jetzt sichtbar. Es ist alles längst für die Gesegneten vorbereitet. Sie können eintreten und ihr Erbe antreten. Aber die, die das so hören, die können es gar nicht fassen, was Jesus da zu ihnen sagt. Ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Wie oft will man jemanden besuchen, gell? Und dann ist schon wieder der Tag rum. Ja, die Gesegneten können sich gar nicht daran erinnern. Und wenn sie einem Hungrigen Brot gegeben oder einem Kranken Trost gespendet haben, taten sie es von Herzen, ohne Hintergedanken. Schon gar nicht haben sie gemeint, damit in den Himmel zu kommen. Sie taten es ohne Berechnung. Daraufhin sagt Jesus: Was ihr getan habt, von einem diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. O Wunder, das haben wir Jesus getan. Diesen Satz können wir wirklich in die Mitte stellen dieser Geschichte. Der von Gott gesandte Menschensohn verbindet sich mit den Geringsten. Hinter den Vergessenen steht Christus, hinter denen, die aus der Statistik gefallen sind, hinter den Obdachlosen, Namenlosen, Geschundenen und Verzweifelten, die zum Himmel geschrien haben, steht Christus. Jesus spricht von den geringsten Brüdern. Wir alle kennen vermutlich diese Bibelstelle, wo Jesus sagt, wo er alle die, die den Willen seines Vaters im Himmel tun, als Brüder und Schwestern bezeichnet. Und es stimmt auch, dass er zu den Jüngern sagte: Wer euch einen Becher Wasser zu trinken gibt, deshalb, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird nicht um seinen Lohn kommen. Doch darauf geht Jesus hier nicht speziell ein. Er grenzt es nicht ein nur auf die Jünger. Es geht ihm grundsätzlich um die herzliche Zuwendung zum Hilflosen und Schwachen. Wie in der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Der hat den, der da am Boden lag, nicht zuerst gefragt: Hör mal, welches Gesangbuch benutzt du, oder sag mal das Glaubensbekenntnis auf. Nein, er hat sich dieses niedergeschlagenen und verwundeten Mannes erbarmt, seine Wunden verbunden, den Krankentransport übernommen und die Krankenhauskosten bezahlt. Das ist gelebte Barmherzigkeit. Und wenn wir es nochmal hinschauen, es geht in dem, was Jesus aufzählt, sogar nur, in Anführung, nur um kleine Taten der Barmherzigkeit. Einem, der Hunger hat, ein Stück Brot zu geben, einem, der Durst hat, ein Becher Wasser zu geben, einem, der nichts anzuziehen hat, was von seinen Klamotten abzugeben. Kleine Taten der Barmherzigkeit. Dazu braucht man kein Abitur, kein Studium. Dazu braucht man Herz. Wie gehen wir mit den Geringen um? Wir haben ja ein interessantes Wort in unserer Sprache, geringschätzig. Suchen wir vielleicht nur die Nähe der Einflussreichen, der Schönen und Starken? Hören wir doch die Worte des Christus einmal mit den Ohren der unzähligen Menschen, die oft ihr kurzes Leben lang Hunger und Durst gelitten haben, die gar nichts anderes kennen. Und niemand war da, der sich über sie erbarmte. Hören wir sie mit den Ohren der Fremden, die von Krieg und Verfolgung vertrieben, heimatlos sein müssen in einem fremden Land, und kein Haus öffnete sich für sie. Hören wir sie mit den Ohren der bettlägerigen Großmutter, deren Kinder erst kommen, wenn alles vorbei ist und es etwas zu erben gibt. Und niemand hatte vorher Erbarmen mit ihr, war bei ihr, als die bange Todesnacht ihr Leben beendete. Hören wir zu mit den Ohren von Menschen, über denen sich die Gräber schlossen, bevor ihre Not erhört und gelindert wurde. Aber der Weltenrichter erhört sie. Damit kommen wir zu jenem Satz in diesem Text, der auch mich erschreckt, der auch mir schwer über die Lippen geht. Ohne Einleitung, ohne Überleitung, ohne Vorwarnung wendet sich Jesus an die Menschen, die links von ihm stehen, und sagt: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Es gibt ein zu spät. Es gibt ein entweder oder. Entweder bei Christus oder beim Teufel. Davor warnt Jesus mit diesem Text. Er will nicht, dass irgendjemand seine Ewigkeit mit dem Teufel verbringen muss. Denn Gott will, und jetzt denke ich, dass alle diesen Satz vollenden können, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das will Gott. Und darum ist ja Jesus in die Welt gekommen. Und darum wird er nach dieser Rede den schweren Gang nach Golgatha antreten, damit das überhaupt möglich ist. Die Entscheidung, rechts oder links vom Christus zu stehen, trifft jeder Mensch selbst während seines Lebens. Jesus trennt nur die Gruppen voneinander als Folge ihrer Entscheidung. Wenn wir Autofahrer das Verkehrsschild Schleudergefahr sehen, das wird uns jetzt im Winter wieder mehr ins Auge fallen, dann heißt es ja nicht, wenn das Schild kommt, dann schleudert mal schön, gebt tüchtig Gas und rast in den Abgrund. Nein. Das Schild warnt uns vor der Gefahr. Wir sollen es beachten, darauf reagieren und den Fuß vom Gas nehmen. Und so warnt Jesus auch durch diese harte Rede vor den Konsequenzen, wenn wir mit Gott nichts am Hut haben, wenn wir unseren Nächsten gleichgültig, egoistisch, überheblich und unbarmherzig behandeln, weil wir uns selbst zum Maß aller Dinge gemacht haben. Interessant ist, dass den Menschen auf der linken Seite auch nicht bewusst war, dass hinter den Verachteten der Christus steht. Sie sagen, wenn du einen roten Teppich ausgerollt hättest, hätten wir ganz anders reagiert. Sie haben es nicht bedacht, dass er ihr Anwalt ist. Aber das Evangelium und auch das Wort vom Gericht sind schon so lange in der Welt. Man muss es nur lesen und nochmals lesen, sich an Christus ausrichten und nach seinem Wort und Willen leben. Und dazu gehört auch die Barmherzigkeit. Sie ist ein Markenkern christlichen Lebens. Barmherzig sein mit den Kindern, mit den Kollegen, mit dem Chef, mit den Fremden, mit den Komischen, mit den Ausgegrenzten, mit den Abgeschlagenen. Und mögen doch wieder Funken der Liebe und Barmherzigkeit im ganzen Heckengäu zum Himmel steigen. Dann können wir auch ganz freimütig mit unserem Nächsten über den und von dem reden, der da kommt. Wenn wir es in barmherziger Haltung tun, das sind dann gute Aussichten für unsere verlorene Welt. Unsere Gründerin Christa von Fiebern hat am Ende ihres Lebens immer mal wieder gesagt, vergesst mir die sterbende Welt nicht. Ja, das kommende Weltgericht soll uns nicht Angst machen, sondern Hoffnung für diese Welt machen. Dass wir das Gefühl der Resignation durchbrechen, die uns schon alle irgendwann mal beschleicht. Was kann ich schon tun gegen das Leid der Welt? Was kann ich schon tun gegen eine ungerechte Weltwirtschaftsordnung, gegen Krieg, Terror, Ungerechtigkeit, Hunger? Was kann ich schon ausrichten gegen die zunehmende Gottlosigkeit um mich herum? Was ich tue, ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, schon. Aber der Weltenrichter zählt sie alle, diese Tropfen. Diese Tropfen auf die heißen Steine dieser Welt finden sich in der Ewigkeit wieder. Und dabei legt der Weltenrichter sein Augenmerk gerade auf die kleinen Tropfen der Barmherzigkeit. Vergessen wir das nicht. Am Ende aller Zeit verhilft der Christus der Barmherzigkeit zum Recht und straft die Ungerechtigkeit. Jakobus hat es in seinem Brief auf den Punkt gebracht. Es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Aber, Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Welch eine Verheißung, welch eine Zusage. Noch ist Christus nicht als Weltenrichter erschienen. Noch hat er diesen Thron, diesen Richterstuhl nicht bestiegen. Noch ist die Zeit des Heils, noch kann jeder Mensch sich entscheiden, wo und mit wem er die Ewigkeit verbringen will. Ach, dass doch alle hier das ewige Leben schon erwählt haben oder heute wählen. Amen. Wir beten. Du Gott, allen Trostes und Vater der Barmherzigkeit, wir kommen vor dich und bitten, vergib uns unseren Hang zur Härte und Unbarmherzigkeit. Lass uns nicht nur leben von deiner Barmherzigkeit, die alle Morgen neu ist, sondern lass uns im Alltag unseren Nächsten gegenüber barmherzig sein, hilfreich, hilfsbereit und gastfreundlich. Herr Jesus Christus, der du wiederkommen wirst, zu richten die Lebenden und die Toten, wir bekennen dir unsere Scheu über das Ende der Welt und über dein Gericht mit anderen zu sprechen. Manchmal treffen wir dabei nicht den richtigen Ton. Es beschämt uns, dass uns die Tagesgeschäfte mehr ausfüllen als die Gedanken an dein Kommen. Bitte, mach uns wieder hellwach und bereit dafür, dich mit Freuden zu erwarten und zu empfangen. Wir bitten, dass dein Heiliger Geist uns mehr und mehr in die Wahrheit der letzten Dinge leiten möge, dass wir in Demut und mit Mut dich, den wiederkommenden Richter, bezeugen, wo sich dazu Gelegenheit bietet. Denn du kommst zum Weltgerichte, zum Fluch dem, der ihm flucht, mit Gnad und süßem Lichte dem, der ihn liebt und sucht. Ach komm, o Sonne, und hol uns allzumal zum ewigen Licht und Wonne, in deinen Freudensaal. Amen. Und jetzt möchte ich Sie mit dem Segen unseres Gottes verabschieden. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.